Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
An diesem Pfingstmontag mit Christian von Stülpnagel. Moin und guten Abend. Ich hoffe, Sie hatten bisher einen entspannten Feiertag und ich begrüße Sie jetzt zu rund 50 Minuten Sport, bei denen sich alles rund um das größte Multisportereignis der Welt dreht, die Olympischen und Paralympischen Spiele. In rund 2 Monaten geht's in Paris los. Wir schauen darauf, wie sich das deutsche Team vorbereitet. Wir vertiefen, welche Erzählung das IOC mit diesen Spielen erzählen will. Und wir werfen einen Blick auf mehrere Premiere bei diesen Spielen in Paris. Es war Anfang März dieses Jahres in Puerto Rico, als sich ein Traum für die deutsche Surferin Camila Kemp erfüllt hat. Bei der WM hat sie sich gegen starke Konkurrenz eines der begehrten Olympiatickets gesichert und fährt jetzt als erste deutsche Surferin überhaupt zu den Olympischen Spielen. Allerdings nicht nach Paris, denn die Surfwettbewerbe finden in Französisch-Polynesien statt, auf Tahiti. Derzeit bereitet sie sich in ihrer Heimat in Portugal auf die Wettbewerbe vor, wo unser Autor Johannes Wermter sie besucht hat.
Wir treffen uns am Strand von Guincho bei Cascais, westlich von Lissabon. Hier bläst der Wind kräftig vom Atlantik. Doch Camila Kemp geht heute nicht aufs Wasser, um die Welle zu surfen. Sie ist leicht erkältet und muss sich schonen.
Es geht jetzt um viel und ich möchte Deutschland so gut wie möglich bei Olympia vertreten. Und nichts darf mich stoppen, jetzt gerade in dieser Vorbereitungsphase, die super wichtig ist.
Guincho ist ihre Homebase. Hier in Cascais wurde sie geboren, verbrachte als Kind mit ihrem Bruder, ihrer deutschen Mutter und ihrem holländischen Vater lange Sommertage am Strand. Fast schon zwangsläufig kam sie dort mit dem Surfen in Berührung.
Ich war schon immer so ein Adrenalinkid und dadurch bin ich dann super schnell zum Surfen gekommen und an einem Strand, an dem die Wellen sehr kräftig sind und sehr stark und wirklich viel Wind. Und das, glaube ich, hat mich auch wirklich zu der Surferin gemacht, die ich heutzutage bin.
Als Juniorin startet Camila Kemp für Portugal. Feiert erste Erfolge, doch dann kommt eine Zeit, als Spitzenplätze ausbleiben und sie zu zweifeln beginnt.
Das war halt einfach eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, mein Surfen ist da, das Talent ist da, die harte Arbeit ist da, aber die Resultate waren nicht direkt da und das ist in unserem Sport sehr normal, weil wir einfach so abhängig sind von Wind, Wellen in diesen Wettkampfsituationen. Wir können nicht alles kontrollieren.
Es reift ihr Entschluss für einen Neubeginn. Sie verlässt den portugiesischen Nationalkader und schließt sich dem Deutschen Wellenreitverband an. Eine Entscheidung, die sie bisher nicht bereut.
Deutschland hat mir die Struktur einfach gegeben, eben die Möglichkeit, Trainingslager an den bestmöglichen Orten zu machen, immer Coaches dabei zu haben bei jedem Event.
Inzwischen fühlt sie sich sehr wohl im deutschen Team. Die Surferinnen und Surfer kämen zwar aus allen Ecken der Welt, aus Kalifornien, aus Florida, von den Kanarischen Inseln und eben aus Portugal, aber...
Wir sind wirklich ein super schönes und einzigartiges Team, glaube ich, in dieser Surfwelt, die eigentlich wirklich eine Individualsportart ist. Und man sieht es nicht so oft, dass ein Team so zusammenhält und sich gegenseitig einfach supportet.
Der Deutsche Wellenreitverband hatte systematisch nach Athletinnen und Athleten mit deutschem Pass gesucht. Denn wer nicht schon mit 7 oder 8 Jahren auf dem Surfbrett gestanden hat, der wird es kaum bis in den Olympischen Surfwettbewerb schaffen. Und das Umfeld dafür findet man in Deutschland nicht. Die Rekrutierungsstrategie hat sich ausgezahlt.
Deutschland gehört zu den Besten der Welt. Wir sind vor vielen, vielen Nationen jetzt in der Weltmeisterschaft, haben wir uns positioniert. Und wir haben gegen Portugal, gegen Spanien, gegen Frankreich, wir haben gegen diese Nationen gewonnen. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass die Struktur dem Athlet dann auch die Chance gibt, große Sachen zu erzielen.
Für Camila Kemp geht es im Juni zum 2. Mal in diesem Jahr zur Vorbereitung nach Tahiti. 15.000 Kilometer von Europa entfernt im Südpazifik gelegen. Denn der Surfwettbewerb der Olympischen Spiele von Paris findet nicht an der französischen Atlantikküste, sondern im französischen Überseegebiet statt. Glaubt sie an eine Medaillenchance, wenn am 27. Juli das Startsignal ertönt?
Ich bin natürlich als erste deutsche Surferin keine Favoritin. Das weiß ich auch. Ich bin mir aber sicher, dass eben in dieser Sportart so viel Glück und so viel Connection irgendwie mit dem Ozean und mit dieser Welle dazu spielt. Und deswegen weiß ich auch, dass eben eine Medaille möglich ist.
Camila Kemp glaubt, dass ihr die Welle auf Tahiti liegt. Es ist die berühmte Teahupo. Eine sehr starke Welle, die konstant läuft und über einem Korallenriff bricht. Deshalb surft man dort auch mit Helm.
Ich glaube, es ist einer der stärksten Wellen, die ich je gesurft habe. sehr angsteinflößend, muss man auch sagen.
Damit die TV-Zuschauer das Geschehen auf der Welle von Teahupo hautnah mitbekommen, wurde inzwischen der im Vorfeld sehr umstrittene Aluminiumturm für Fernsehkameras und Wertungsrichter auf dem Korallenriff verankert. Auch Camilla Kemp hat die Petition gegen die Errichtung dieses Turmes unterschrieben. Erfolglos. Der Veranstalter hat sich durchgesetzt. Athletinnen und Athleten stecken in einem Zwiespalt, denn sie profitieren auch von den spektakulären TV-Bildern.
Es wird die Sportart noch mal zu einem Extrem zeigen und das finde ich sehr, sehr schön, dass die Leute das so mitkriegen dürfen.
Vor allem für Mädchen und junge Frauen in Deutschland möchte Camilla Kemp Vorreiterin sein. Ihnen vor Augen führen, dass es auch für deutsche Surferinnen einen Weg bis zur Olympiateilnahme gibt.
Wenn ich da hoffentlich ein paar inspirieren kann, dass sie sehen können, okay, das ist was Schönes, das ist was Gutes für mich und das würde mich einfach freuen.
Johannes Wermter über die erste deutsche olympische Surferin Camilla Kemp. Warum der Austragungsort der olympischen Surfwettbewerbe umstritten ist, dazu finden Sie einen Beitrag in der DLF-Audiothek-App unter dem Thema Sport. Bei Olympia wird Camilla Kemp eine von mehreren hundert deutschen Athletinnen und Athleten sein. Das gesamte Team ist aber noch viel größer. Schließlich gehören ja auch Betreuer, Trainer und Physios dazu. Da braucht es jemanden, der den Überblick behält und sich darum kümmert, dass bei der deutschen Mannschaft der Chef de Mission des DOSB. In diesem Jahr übernimmt diese Rolle zum ersten Mal Olaf Tabor, der eigentlich der Leistungssportvorstand im DOSB ist. Meine Kollegin und Olympia-Reporterin Marina Schweizer, die eigentlich auch diese Sendung moderieren sollte, hat vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Vorteile es hat, dass diese Olympischen Spiele jetzt in Paris, also um die Ecke, stattfinden und nicht wie zuletzt so oft am anderen Ende der Welt.
Also die Tatsache jetzt, Olympische Spiele, und zwar zweimal, einmal im Winter und einmal im Sommer, im wahrsten Sinne des Wortes, ums Eck zu haben, ist natürlich für sämtliche organisatorischen und vorbereitenden Tätigkeiten ein Riesenvorteil, weil man mit kurzen Wegen tatsächlich sogar mal eben hinfahren und sich etwas anschauen, realisieren kann, was sicher bei den Auflagen der jüngeren Vergangenheit natürlich völlig undenkbar gewesen ist. Man reist nicht mal eben eine halb um die Welt. Und insofern ist das ein großer Vorteil, jetzt nah dran zu sein. Und wenn man wollte, ja sogar aus dem Westen der Republik mit dem E-Bike anreisen kann.
Okay, dazu müsste man trotz E-Bike ziemlich sportlich sein, aber ja, könnte man. Was wissen Sie denn schon jetzt über das Team? Es laufen ja immer noch ein paar Qualifikationswettkämpfe, aber können Sie schon so ein bisschen was sagen?
Aktuell stehen wir bei 317 Quotenplätzen, die über die Qualifikation seit letztem Jahr ja bereits errungen wurden. Und da das noch nicht prognostizierbar ist, aber zumindest jetzt, nachdem wir so circa 70% unserer Qualifikationen auch schon abgeschlossen haben, kann man mal mit einer vorsichtigen Hochrechnung so in der Nähe von 420 oder 430 Athletinnen und Athleten rauskommen, sodass wir wieder von einem großen deutschen Team ausgehen können, das unsere Farben dann auch entsprechend würdig vertreten kann.
Besonders ist ja jetzt wirklich im Vergleich zu Tokio, dass sich schon recht viele Teamsportarten aus Deutschland qualifiziert haben. Also zum Beispiel beide Handball-Nationalteams, die Basketballer natürlich mit ihrem WM-Titel. In Tokio war das damals noch so, dass man sehr enttäuscht war vom Abschneiden gerade der Teamsportarten. Ist das jetzt Glück dieses Jahr oder hat sich strukturell was verbessert?
Die Frage kann man nur sehr schwer beantworten, weil natürlich im Moment die Situation eine ganz andere ist. Wir haben 8 Teams, die sich schon qualifiziert haben. Aktuell kämpfen unsere Volleyballerinnen noch darum, das Ticket für Paris zu lösen. Dann wären es sogar 9. Das hat es schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben. Und mit diesem Zwischenergebnis sind wir natürlich hoch zufrieden. Einerseits deswegen, weil wir damit natürlich auch im Teamsport große Chancen verbinden, aber zum anderen, weil diese Teamsportgruppen auch ein Garant für gute Laune und Top-Stimmung im Team sind. Und deswegen sind sie auch für die Atmosphäre sehr wichtig. Ich glaube, das wäre so mein Eindruck, den ich mitgenommen habe, dass auch die Enttäuschungen der jüngeren Vergangenheit natürlich in den Verbänden nicht ohne Wirkung und Analyse geblieben sind und dass dort Weichenstellungen stattgefunden haben, dass man Veränderungen vorgenommen hat, die auch dazu führen, dass wir heute eben mit dieser sehr positiven Qualifikationssituation in Paris an den Start gehen. Da sehe ich schon einen Zusammenhang. Aber es gibt ganz viele Faktoren, die zu solchen Erfolgen beitragen. Und insofern ist das für jede einzelne Disziplin, für jede einzelne Sportart separat zu betrachten.
Aber Fakt ist ja auch, dass es für die einzelnen Sportverbände Vorgaben gibt. Also auch eine unterschiedliche Förderung, je nachdem, wie sie zum Beispiel auch in der jüngeren Vergangenheit abgeschnitten haben oder welches Potenzial sie so haben. Es gab ja nach Tokio recht lange Gesichter, so generell, was das Abschneiden des deutschen Teams anging. Nicht nur, was Medaillen angeht, aber auch. Diese Spitzensportreform, die jetzt ja schon seit ein paar Jahren läuft und sich auch selbst reformiert, die ist ja im Gange. Hat sich da nach Tokio aus Ihrer Sicht irgendwas entscheidend zum Besseren gewendet?
Ich glaube, es haben sich viele kleine und mittlere Stellschrauben drehen lassen, die dazu beitragen, dass wir heute auch im internationalen Wettbewerb mit diesen Teams sehr erfolgreich sind.
Können Sie ein Beispiel nennen von diesen Stellschrauben?
Beispielsweise im Bereich Hockey haben wir ja mit beiden Mannschaften, Männer und Frauen, die Garanten gewesen sind für Medaillen in der Vergangenheit, auch ein kleines Tief erlebt, durch das jetzt die beiden Teams wieder durch sind. Sie sind mit Sicherheit sehr gut aufgestellte Teams, die bei dem Turnier eine große Rolle spielen können. Wir haben als zweites Beispiel vielleicht auch die ein oder andere Mannschaft dabei, wie die Basketballfrauen, möglicherweise auch die Volleyballfrauen, die über sich hinausgewachsen sind und die auch mit jungen, mit nachwachsenden Talenten gespickt sind und die noch Hoffnung machen auf die Zukunft. Und wir haben auch im Bereich des Handball erlebt, dass wir da mit einer neuen Mannschaft, mit jungen Wilden aus dem Nachwuchsbereich, wo die Erfolge offensichtlich durch strukturelle Anpassungen, die dort vorgenommen wurden, schon vorhanden sind, dass da eben auch eine neue Generation heranwächst, von der wir noch viel erwarten dürfen. Insofern, das im Einzelnen zu sagen, bleibt schwierig, aber dass sich da die Verbände wirklich auch mit sich selber beschäftigt und Dinge verändert haben, das sehe ich schon.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie, eine entscheidende Stellschraube war so ein bisschen der Wille auch zur Jugend in den Teams?
Eine Konzentration auf die Jugend, eine Konzentration sozusagen auch auf die notwendigen Dinge. Ich nehme jetzt mal besonders die Frauenmannschaften, die sich da jetzt sehr positiv entwickelt haben, dort zu investieren und für entsprechenden Support auch aus den Verbandsstrukturen zu sorgen, hat eine entsprechende Schwerpunktsetzung bekommen. Und vielleicht sind das genau die Maßnahmen auch gewesen, die jetzt mit dazu beigetragen haben, dass wir da Erfolge sehen. Im Mannschaftssport ist das auch noch viel schwieriger zu bewerten als im Individualsport, weil so ein Team natürlich auch eine Eigendynamik entwickelt. Und wenn sie in den Flow kommen, ich erinnere an die Volleyballmänner, die in Brasilien wirklich alles geschlagen haben, was Rang und Namen hatte, die sind dann irgendwann in einem Flow gewesen und dann waren sie offensichtlich nicht mehr zu schlagen. Und diese Dynamik in einem Sportteam, die ist schon auch immer noch was ganz Besonderes.
Herr Tabor, eine Sache, die wirklich über allem schwebt bei diesen Spielen, ist das Thema Sicherheit. Wie viel Anteil Ihrer Vorplanung hat die Sicherheit? Wie groß ist Ihre Sorge? Sie sind ja sozusagen wirklich der Verantwortliche für dieses Team.
Also selbstverständlich ist dieses Thema eines, mit dem wir uns mit einer Intensität beschäftigen, die bei bisher jedenfalls schon länger nicht mehr dagewesenen Veranstaltungen in dieser Form keine Rolle gespielt hat oder keine solche Rolle gespielt hat. Insofern ist es ein Thema, das eine gewisse Priorität hat. Gleichwohl, es ist nicht unser organisatorisches Thema. Wir haben großes Vertrauen in die lokalen Behörden in Frankreich, die mit solchen Situationen umgehen können. Wir sind beraten und begleitet von der Bundespolizei, mit dem wir regelmäßigen Austausch haben, die wiederum selber mit den französischen Behörden in Verbindung stehen, die wirklich alle Szenarien auf links gedreht haben, um sicherzustellen, dass die Dinge, auf die man sich vorbereiten kann, auch tatsächlich getan werden. Und ehrlicherweise, obwohl das Thema natürlich da ist und man es auch nicht wegdiskutieren kann, ich gehe mit keinem schlechten Gefühl nach Paris. Ich habe auch keine Sorgen, weil ich festgestellt und jetzt auch gesehen habe, dass die französischen Behörden mit dieser Situation umgehen können. Der beste Vergleich, den ich da ziehen kann, ist, als die Fackel angekommen ist in Marseille und 100.000 Leute diese Fackel begrüßt haben. Das ist sehr ordentlich, sehr gut organisiert, ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Und insofern habe ich da vollstes Vertrauen, dass wir gut beschützt sind und dass die Sensibilität maximal hoch ist und nichts passieren wird.
Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass Ihnen dann eigentlich eine Eröffnungsfeier im Stadion, was ja immer noch in der Debatte ist, dass Ihnen das irgendwie lieber wäre, weil man das Ganze besser überblicken kann, auch so fürs eigene Team im Vergleich zu einer großen, großen Party an der Seine.
Als die Idee mit diesem Eröffnungsspektakel auf der Seine kam, glaube ich, hat jedenfalls jeder, den ich kenne, sehr begeistert reagiert und gesagt, das ist wirklich mal was Neues und in diesem Fall auch was sehr Besonderes. Und das bleibt es auch. Insofern wünsche ich mir, dass wir diese Eröffnungsfeier auch so haben werden, weil ich glaube, es ist ein Highlight, an das sich alle, die daran beteiligt sein werden, lebenslang erinnern werden. Gleichzeitig habe ich keinen Zweifel daran, dass die französischen Behörden aber auch kein Risiko eingehen werden. Wir wissen, dass sie Pläne B und C haben. Ich hoffe nicht, dass sie zum Einsatz kommen, aber wenn sie es müssten, dann würden sie es tun. Ich drücke alle Daumen, dass wir es nicht zu tun brauchen und dass wir die Eröffnungsfeier auf der Seine erleben.
Und geben Sie Ihrem Team vorab so eine Sicherheitsunterweisung, dass Sie zum Beispiel wissen, wie Sie sich in den Metros zu verhalten haben oder sonstige Dinge?
Das gehört tatsächlich zum Standardrepertoire unserer Vorabinformationen, die wir mit den Athletinnen und Athleten auch besprechen. Das gilt ja für alle großen Metropolen dieser Welt, dass man da eben insbesondere dann ja als Person von öffentlichem Interesse auch entsprechend sensibel und mit bestimmten Verhaltensregeln unterwegs sein muss. Das werden wir auch vor Paris tun. Und die Sondersituation wird da auch eine Rolle spielen. Aber wir werden im Rahmen sozusagen der Informationen, die wir haben, auch an der Stelle Maß und Mitte behalten.
Sagt Olaf Tabor, der deutsche Chef de Mission bei den Olympischen Spielen in Paris. Mehr als 100 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung, zumindest laut offiziellen Zahlen der Vereinten Nationen. Darunter sind natürlich auch Sportlerinnen und Sportler. Und genau diesen Sportlern möchte das IOC eine Möglichkeit geben, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, mit dem sogenannten Flüchtlingsteam. Bei den Spielen in Paris wird zum dritten Mal bei Sommerspielen auch ein Flüchtlingsteam mit dabei sein. Das IOC will damit ein Zeichen der Hoffnung senden. Es gibt aber auch Kritik an dem Projekt. Raphael Späth hat sich umgehört.
And now it's my great honor to announce the athletes of the IOC Refugee Olympic Team Paris 2024.
Anfang Mai verkündet IOC-Präsident Thomas Bach in einem Livestream aus der IOC-Zentrale in Lausanne, welche Athletinnen und Athleten es ins sogenannte Flüchtlingsteam für die Olympischen Spiele in Paris geschafft haben.
Farida Abaroge Athletics, Omid Ahmad Asifa Boxing.
Die Athletinnen und Athleten werden per Zoom-Call zugeschaltet. Bei jeder Nominierung sieht man ein weiteres freudestrahlendes Gesicht. Manche Athleten ballen die Fäuste, andere weinen. Ein Name, der dabei fällt:
Said Faslula Kanu.
Said Faslula flüchtet 2015 aus dem Iran. Er ist einer der besten Kanuten Asiens. Seine zweite Heimat findet er in Deutschland. Die Rheinbrüder Karlsruhe nehmen ihn auf und helfen ihm, zurück zu seiner Topleistung zu finden. Für die Sommerspiele in Tokio 2021 wird er vom IOC erstmals für das Flüchtlingsteam nominiert. Damals aber noch mit gemischten Gefühlen.
Ich habe so das Gefühl gehabt, es ist mir peinlich, dass hinter meinem T-Shirt steht Olympic Refugees Team oder halt im olympischen Dorf. Habe ich versucht, mich zu verstecken, weil ich wusste halt dann nicht, wie die anderen Sportler sich reagieren.
Schnell stellt sich heraus, seine Sorgen und Ängste sind unbegründet.
Direkt am ersten Tag, da die anderen Nationen zu uns gekommen sind und den Pins mit uns tauschen wollten oder Bilder zu machen, ich habe mich wirklich mega gefreut und habe ich mich einfach geöffnet.
Für diejenigen, die angenommen werden, ist schon eine gute Sache,
sagt Sportsoziologe Enrico Michelini von der Technischen Universität Dortmund.
Auf unterschiedliche Gründe, weil sie auch da so Sichtbarkeit bekommen, Unterstützung, gegebenenfalls hat auch langfristige Folgen für sie.
Michelini meint damit, dass über geflüchtete Menschen in den vergangenen Jahren im medialen Kontext hauptsächlich negativ berichtet wird. Auch politisch polarisiert das Thema immer mehr.
Und alles, was dazu beiträgt, dass die Rechte von geflüchteten Menschen Sichtbarkeit bekommen, ist zunächst willkommen.
Aber es gibt auch Dinge, die er kritisch sieht.
Eine der Probleme der Refugee Olympic Team ist, es gibt diese, ich sage jetzt, komische Mischung zwischen Leistung her und eher eine politische Begründung. Und das ist schwierig, weil du schickst Athleten auf eine Bühne, wo alle anderen Athleten die Besten der Welt sind.
36 Athletinnen und Athleten werden in diesem Sommer in Paris im Flüchtlingsteam an den Start gehen. Einige davon, wie die kamerunische Boxerin Sindine Gamba, gelten als Medaillenkandidaten. Aber für den Großteil wird das Podest in Paris außer Reichweite sein.
Es geht hier nicht nur um sportliche Leistung, sondern um ein Message.
Betont Kanute Said Faslula.
Dass wir halt dann sagen, dass wir 36 Personen von 100 Millionen Flüchtlinge sind, die auf der Welt einfach hoffnungslos sind oder obdachlos sind. Oder ja, wir wollen halt dann die Welt aufmerksam machen.
Das Problem ist aber, es gibt diese Erwartung, dass sie gewinnen,
sagt Sportsoziologe Michelini.
Und das ist ein bisschen im Widerspruch, der nicht wirklich sich gut lösen lässt. Das ist ein Grundproblem, wenn man eine politische Botschaft durch eine rein wettkampfbezogene Veranstaltung bringen möchte.
Das IOC will mit dem Flüchtlingsteam eine Botschaft der Hoffnung und der Solidarität senden. Insgesamt 72 Athletinnen und Athleten werden vom IOC durch ein Stipendium finanziell unterstützt. Nur 36 dürfen jetzt aber in Paris starten.
The selection system and the structure within the IOC is very arbitrarily.
Das Selektionssystem und die Struktur innerhalb des IOC sind sehr willkürlich,
erklärt Friba Rezaie, die 2004 als Judoka die erste weibliche Olympionikin aus Afghanistan war. Inzwischen lebt Rezaie im Exil in Kanada. Seit der Machtübernahme der Taliban ist Sport in Afghanistan für Frauen verboten. In Paris werden jetzt 2 Athletinnen aus Afghanistan im Flüchtlingsteam starten.
Nur 2 Athletinnen aus Afghanistan im Team zu haben, ist lächerlich. Aus so vielen Gründen. Es gibt Millionen von afghanischen Flüchtlingen. So viele afghanische Athletinnen haben kein Heimatland mehr, für das sie starten können. Kein heimisches olympisches Komitee und können nirgendwo hin, sind aber trotzdem noch professionelle Athleten.
Rezaie hält die Idee eines Flüchtlingsteams generell für eine durchaus gute. Die Auswahl des Teams für Paris kritisiert sie aber stark.
Das IOC hat 24 Männer und 12 Frauen für das Flüchtlingsteam nominiert. Das ist eine absolute Ungerechtigkeit, weil es dem Konzept der Geschlechtergleichheit widerspricht. Das IOC hat ja immer wieder betont, dass die Spiele in Paris die ersten Spiele sein werden, bei denen Geschlechtergleichheit herrscht. Und jetzt nur 12 Frauen im Team zu haben, ist eine Diskriminierung gegenüber den Athletinnen.
That's the discrimination against the female athletes.
Viele der Athletinnen und Athleten, die nicht nominiert wurden, fühlen sich vom IOC ungerecht behandelt. Eine davon, die afghanische Taekwondo-Kämpferin Marcy Hamidi, die mittlerweile sogar in Paris lebt und trainiert.
Das IOC hat ihr keinen einzigen nachvollziehbaren Grund genannt, weshalb sie nicht nominiert wurde,
erzählt Friba Rezaie. Leistungskriterien oder Nominierungsrichtlinien, an denen sich die Athletinnen und Athleten orientieren konnten, habe es ihrer Aussage nach nicht gegeben. Mitte Juli, kurz vor dem Start der Spiele, wird das Flüchtlingsteam erstmals zusammenkommen und für mehrere Tage miteinander trainieren. Ein Team-Spirit soll entwickelt werden. Kanute Said Faslula freut sich schon auf die Begegnungen.
Wir sind eine Nation, wir sind ein Team und jeder ist für jeden da, wenn es irgendwas ist und das ist das Schönste.
Raphael Späth über das Flüchtlingsteam bei den Olympischen Spielen in Paris. Olympische Spiele, sie sind nicht nur ein Sportevent, sondern sollen immer auch eine große Geschichte erzählen. In Pyeongchang in Südkorea war es die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea, in Peking als erste Stadt, in der sowohl Sommer- als auch Winterspiele ausgetragen wurden. Und in Tokio sollten es die Spiele des Wiederaufbaus 10 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben und der Atomkatastrophe von Fukushima sein. Und dann wurden sie als Leuchtfeuer der Hoffnung nach der Corona-Pandemie gefeiert. Aber was soll von den Olympischen Spielen in Paris bleiben? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Zeiringer. Der Germanist hat lange Zeit in Frankreich gelebt und ist selbst Sportfan, hat mehrere Bücher rund um Fußball, Fankultur und auch eine Kulturgeschichte der Olympischen Spiele geschrieben. Guten Abend, Herr Zeiringer.
Guten Abend.
Ja, Herr Zeiringer, welche Vision, welche Erzählung steckt denn hinter diesen Spielen in Paris?
Ja, das kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Wenn man die offizielle französische Seite in der Person des Staatspräsidenten Macron betrachtet, dann wollte er zunächst eine Vision des Friedens haben. Das wurde ihm aber sehr schnell aus Moskau und aus Kiew gekontert und auch aus dem Nahen Osten. Und nun möchte er gerne einen, wie er sagt, Elan populaire, also einen Elan des gesamten französischen Volkes haben und möchte eine nachhaltige Nachhaltigkeit. Aber wie immer sind das Illusionen, die angekündigt werden und die dann nie eintreten.
Das heißt, diese Erzählung verfängt in Frankreich und in Paris gerade gar nicht?
Naja, sie verfängt zum Teil schon, aber nur zu einem Teil eben. Nach den letzten Umfragen vom April sind mindestens ein Drittel der Franzosen den Spielen gegenüber gleichgültig. In seiner jetzigen Situation möchte Macron schon, dass alle hinter den Spielen stehen, aber das wird er wohl nicht schaffen.
Aber woran liegt das? Weil die Franzosen, die sind ja eigentlich ein sehr sportbegeistertes Land. Das haben wir gesehen, als die Franzosen Fußball-Weltmeister geworden sind. Sie feiern jedes Jahr die Radsportler bei der Tour de France und die French Open sind jetzt auch nicht gerade eine kleine Veranstaltung. Da kommen auch immer sehr viele Fans nach Roland Garros.
Ja schon, nur hängt das sehr stark mit den Erfolgen zusammen. Die Radsportbegeisterung ist wiederum was anderes, weil die Tour de France ein völlig anderes Ereignis ist. Und bei den Olympischen Spielen, die ja in Paris stattfinden, wiewohl Macron behauptet, das sei die dezentralisiertesten Spiele aller Zeiten, ist es ja tatsächlich nicht so, dass überall in Frankreich Sportveranstaltungen der Spiele stattfinden. Und die Franzosen wissen schon zu gut, dass die sogenannte Dezentralisation, also diese Dezentralisierung ein Schlagwort aus Paris ist und Paris Paris bleibt. Also das Zentrum und dass dort alles entschieden wird. Also das verfängt nicht mehr so gut in Frankreich.
Aber auch in Paris ist jetzt ja die Begeisterung nicht gerade übersprudelnd. Wenn wir uns mal anschauen, dort ist die Metro jetzt eigentlich schon überlastet, wird es während der Olympischen Spiele noch mehr sein. Weite Teile der Stadt werden tatsächlich auch abgesperrt sein. Die Metro wird auch sehr viel teurer sein während der Olympischen Spiele. Bekommt das Ganze denn dann wenigstens in Paris an oder verfängt das ja, nirgendwo im Land?
Eben nicht, bei einem Teil der Bevölkerung schon, aber bei einem anderen Teil nicht, weil die ja einen schwereren Alltag vor sich haben. Das wissen die ganz genau. Außerdem sind Streiks angekündigt. Es sind ja Metrolinien vorgesehen gewesen, die dann nicht gebaut wurden. Also insgesamt war ja bei der Kandidatur von Paris war von 6 neuen Metro- und RER-Linien die Rede und mittlerweile sind es 2. Also man weiß genau, was sich da abspielen wird. Die Regierung versucht zu beschwichtigen und ruft auf, zum Beispiel, man möge keine Pakete in dieser Zeit bestellen, damit die Post nicht irgendwo im Stau stecken bleibt. Also die Bevölkerung weiß sehr gut, was das bedeutet, auch dass die Preise steigen, nicht nur die Wohnungspreise, sondern auch in der Gastronomie. Also für die Bevölkerung ist das nicht wirklich großartig.
Was muss denn passieren, damit diese Begeisterung in der Bevölkerung doch noch aufkommt und diese Erzählung, die sich zumindest auch Macron und das IOC wünschen, dass die verfängt?
Viele Medaillen, Euphorie in den Stadien, weil die Franzosen Medaillen machen. Das heißt, das wird auch ein Fest des Chauvinismus, wenn es funktioniert. Und das hat man ja auch meist bei den Olympischen Spielen. Ganz schlimm war es in den letzten Jahren in Rio, wo die brasilianischen Zuschauer und Zuschauerinnen nur den Brasilianern zujubelten. Und das wird man in Frankreich zum Teil ja auch haben, denn in Chauvinismus sind die Franzosen geübt.
Das heißt, nicht unbedingt eine Verkörperung des olympischen Ideals dabei sein ist alles, sondern durchaus Medaillen und dann könnte auch eine Begeisterung entfacht werden. Das heißt, da klaffen die Ideale des IOC und die Ideale der Organisatoren und die Realität schon wieder einmal auseinander, wie schon so oft in der olympischen Geschichte. Damit haben Sie sich ja auch schon beschäftigt in Ihren Büchern.
Ja, das ist ja bei den Strukturen, die es gibt und so wie das organisiert ist, gar nicht anders möglich. Also indem man ein Event hat, das mittlerweile unter 10 Milliarden überhaupt nicht mehr zu machen ist und indem man behauptet, Sport sei keine Politik und dennoch macht Macron ja eigentlich mit den Olympischen Spielen Politik, dann sieht man ja, wie weit das auseinanderklafft und dass die Erwartung der Völkerverständigung maximal im olympischen Dorf stattfinden kann und das andere eine große Illusion ist, das wissen wir spätestens seit Sochi, wo die Abschlussfeier lief und Putin die Invasion der Krim vorbereitete gleichzeitig. Also das ist so alt wie das Olympische Komitee eigentlich.
Aber wenn Sie jetzt eben gerade den Gigantismus angesprochen haben, der ja häufig zuletzt bei den Olympischen Spielen kritisiert wurde, den versucht man ja in Frankreich tatsächlich entgegenzuwirken, dadurch, dass nicht viele Sportstätten neu gebaut werden, anders eben als in Sochi, in Peking oder in Rio. Ist da Paris nicht in gewisser Art und Weise auch ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, das stimmt schon. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch was das IOC betrifft, das sind immerhin 10 Entscheidungen weniger als zuvor. Das ist neu. Es gibt immerhin beim CO2-Ausstoß so die Vorhersagen deutliche Verbesserungen. Aber andererseits gibt es dann in Tahiti das Surfen, wo dann ein Richterturm mitten in ein Korallenriff gebaut wird. Also es ist schon alles miteinander ziemlich zweischneidig. Und dann hat man ja in Paris noch die Frage der Seine, in der geschwommen werden soll. Und das hatten wir schon einmal im Jahr 1900. Da gab es zwar dann viele Rekorde, weil man mit dem Strom schwamm, aber es gab dann auch viele Erkrankungen der Athleten, die da in die Seine steigen mussten.
Und damit wären wir ja dann auch wieder bei den Versprechungen, die mit den Olympischen Spielen verbunden sind, nämlich dass die Seine wieder schwimmbar sein soll. Es sind aber ja auch einige kritische Themen jetzt schon absehbar, die politisch sind. Zum Beispiel, Sie haben es auch schon angesprochen, Russland ist dabei, zumindest mit neutralen Athleten trotz des Krieges in der Ukraine, der Nahostkonflikt. Es gibt ja eine sehr große Sicherheitsdebatte rund um die Spiele, haben wir eben gerade auch schon von Olaf Tabor, dem deutschen Chef de Mission, gehört. Wie politisch brisant werden diese Spiele?
Ja, Spiele sind immer politisch brisant, weil ja im Hintergrund sehr viel gearbeitet wird, weil sehr viel im Hintergrund steckt. Und vor allem in der jetzigen Weltenlage glauben ja manche, dass sie die Spiele nützen können auf die eine oder andere Art. Das heißt, in Paris herrscht, wie Sie ja richtig gesagt haben, eine ziemliche Angst, dass es zu Attentaten oder sonstigen Vorfällen kommen könnte. Und die Politik spielt da immer hinein. Und das ist tatsächlich auch so alt wie das Olympische Komitee. Ich kann daran erinnern, dass bei der Gründung des Olympischen Komitees 1894 in der Pariser Sorbonne die Deutschen nicht eingeladen waren, weil sie die Kriegsgegner von 1871 gewesen sind. Und seither zieht sich das durch die Spiele. Also die Politik ist da immer im Hintergrund, wenn nicht gar im Vordergrund.
Inwiefern drückt das jetzt noch einmal mehr auf die eh schon verhaltene Olympiastimmung in Paris und in Frankreich?
Das drückt sich dadurch aus, dass ein großer Teil der Bevölkerung beunruhigt ist. Nach diesen Umfragen, die ich vorhin zitiert habe, das ist eben vom April, sind die letzten Ipsos-Umfragen in Frankreich, zeigen sich 33% der Bevölkerung beunruhigt. Und eben wegen der Sicherheitsfrage, man hat ja auch müssen die Eröffnungsfeier an der Seine nicht so großartig gestalten, wie das vorgesehen war, weil man eben diese Sicherheitsprobleme in den Griff bekommen muss.
Wenn wir jetzt mal 100 Tage vorspulen nach den Paralympischen und nach den Olympischen Spielen, wie viel wird von der erwünschten Erzählung am Ende übrig geblieben sein?
Das kommt darauf an, wie die Medien das gestalten, wie Macron und andere das gestalten, aber ich fürchte, dass auf Dauer nicht viel übrig bleiben wird, so wie ja auch von Tokio, von Peking, von Sochi und anderen Olympischen Spielen eben nicht das geblieben ist, was man sich zuvor versprochen hat, wenn man genau hinsieht. Man kann natürlich dann schon alles Mögliche erzählen und da muss man allerdings die genaue Analyse ausschalten.
Sagt Klaus Zeiringer, der unter anderem mehrere Bücher über Sport- und Kulturgeschichte geschrieben hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wie gerade angesprochen, in genau 100 Tagen sind die Olympischen Spiele bereits vorbei und dann beginnen die Paralympischen Spiele. Und bei der Eröffnungsfeier möchte am liebsten auch Lise Petersen in das Stadion einlaufen, beziehungsweise an der Seine stehen. Die 18-jährige Speerwerferin war vor 3 Jahren in Tokio schon mal dabei. Die Qualifikation für die Spiele in Paris ist ihr aber besonders wichtig. Aktuell hat sie in Kobe in Japan bei der Leichtathletik-WM die Chance, die Norm zu knacken. Im Wettkampf hat es noch nicht ganz gereicht, da haben ihr ein paar Meter am Ende gefehlt. Ich wollte von ihr wissen, ob sie mit dem Wettkampf trotzdem zufrieden ist.
Zufrieden bin ich auf jeden Fall. Also es war nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Ich habe mir ein bisschen mehr gewünscht, auch irgendwie, weil ich diese Saison schon mehr zeigen konnte. Und dadurch, dass mir die 37 Meter, die ich die Saison schon geworfen habe, eine ganz andere Platzierung gebracht hätten, war ich ein bisschen enttäuscht, aber trotz allem trotzdem zufrieden, auch über die Erfahrungen, die ich jetzt wieder gemacht habe, nochmal auf großer internationaler Bühne starten zu dürfen. Und sollte es jetzt trotz allem mit der Norm und mit den Paralympics noch klappen, ist das die perfekte Generalprobe eigentlich für mich.
Wird das denn noch was mit den Paralympics oder wie ist da Ihr Gefühl?
Ich hoffe natürlich. Also für mich war das jetzt nicht so leicht, dass die WM für mich nicht so gut gelaufen ist. Aber für mich ist das irgendwie noch so ein Push, also jetzt zu sagen, okay, das passiert mir nicht nochmal. Paris ist irgendwie eine einmalige Chance. Danach kommt LA und Brisbane in Australien. Da kommt die Familie und Omas und Opas und Freunde nicht so easy mal mit. Deshalb wäre es schon ein Traum, das nach Paris zu schaffen. Und deshalb werde ich jetzt alles da reinlegen, das irgendwie hinzubekommen und die 2 Meter, die mir noch fehlen, jetzt in den nächsten Wochen noch zu werfen, um hoffentlich dann mitgenommen zu werden.
Sie sprechen es an, dass das ja nicht die letzten Paralympics sind, die stattfinden werden. Warum sind die Spiele in Paris nochmal eine andere Dimension als zum Beispiel auch die vergangenen in Tokio, wo Sie ja auch schon dabei waren?
Für mich ist Paris irgendwie, sind das ganz andere Spiele vom Gefühl einfach schon. In Tokio war ja durch die Corona-Pandemie einfach ohne Zuschauer, die Familie war nicht dabei. Ich war gerade 16, das war auch ein Riesenfaktor für mich irgendwie, dass es alles noch spannender war. Und dann war ich auch direkt 5 Wochen von zu Hause weg. Auch das habe ich vorher noch nie gehabt. Und Paris wäre jetzt irgendwie so, also Tokio war, um so reinzufinden, um das mal gemacht zu haben. Das war eine mega Erfahrung. Aber Paris will ich angreifen, wenn ich es da hinschaffe. Ich möchte am liebsten natürlich vor den Augen von meinen Freunden, von meiner Familie in Paris dann auch zeigen, was ich kann. Und das macht auch einen riesen Unterschied aus, irgendwie, dass dann die Familie vor Ort sein kann, dass Freunde kommen können, dass Trainer vorbeikommen können, dass sich das alle einfach anschauen können und natürlich vor Zuschauern den Wettkampf machen. Das haben wir in Tokio nicht gehabt und das ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer, da von einem vollen Stadion zu werfen und nicht vor leeren Zuschauerrängen.
Sie sagen, es macht einen Unterschied, wenn Familie und Freunde da sind. Inwiefern macht das einen Unterschied? Lenkt das nicht vielleicht auch ab?
Nee, mich nicht. Also es gibt bestimmt welche, die sagen, okay, mich lenkt das irgendwie auch ab, wenn alle vor Ort sind. Aber mir gibt das so so einen kleinen Push, irgendwie zu wissen, okay, die sind jetzt wegen mir hier in Frankreich, die sind dahin gekommen, um mich zu sehen, um meinen Wettkampf zu sehen und wollen einfach wissen, was ich kann. Und das möchte ich dann in dem Moment auch zeigen. Und auch den Rückhalt, den man irgendwie das ganze Jahr oder die ganzen 4 Jahre Vorbereitung auf die Paralympics von seiner Familie und von seinen Freunden bekommt, da will man denen dann auch einfach was für zurückgeben. Und wenn die dann sich den Aufwand machen, diesen Weg dahin zurückzulegen, dann will man denen das einfach zeigen und auch irgendwie ja was zurückgeben für das, was die einem auch gegeben haben in der Zeit.
Paralympics sind ja auch immer eine Möglichkeit, etwas vom Land zu sehen. Das war vor 3 Jahren in Japan während der Pandemie jetzt ja nicht so möglich. Was wollen Sie denn in Paris und in Frankreich sehen?
Also erstmal natürlich das Wettkampfstadion. Ich habe jetzt so einen kleinen Sneak Peek schon gesehen. Das ist unfassbar mit der lilanen Bahn. Da drauf zu starten, wäre natürlich ein Träumchen. Mein Wettkampf wäre relativ am Ende, deshalb müsste ich schauen, ob ich noch mal eine Woche dranhänge, um mir ein bisschen was in Paris anzuschauen. Aber wir hatten ja letztes Jahr auch schon die Weltmeisterschaft in Paris und haben da auch reichlich Zeit gehabt, uns die Stadt schon mal anzuschauen und so ein bisschen die Vibes aufzugreifen, die dann jetzt wohl im Sommer hoffentlich auch wieder in Paris sind.
Sagt Lise Petersen, die gerade in Japan bei der Para-Leichtathletik-WM ist und dort darf sich das deutsche Team über die nächste Goldmedaille freuen. Nico Kappel hat im Kugelstoßen gewonnen, 10 Tage nachdem er erstmals über 15 Meter gestoßen hat und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Was diese Marke für ihn bedeutet, hat er hier im Programm erzählt. Das Gespräch finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport. Und so wie Kappel oder eben Lise Petersen trainieren gerade überall auf der Welt Athletinnen und Athleten da, für die Qualifikation für die Paralympics noch zu schaffen und in Paris möglichst gut abzuschneiden. Nicht nur sportlich wird das Training optimiert, sondern auch an Prothesen und Hilfsmitteln wird gefeilt. Denn bei den Paralympics geht es nicht nur um körperliche Leistungen, sondern auch um das entsprechende Equipment. Friederike Hoffmann hat sich das genauer angeschaut.
3, 2, 1, stopp!
Florian Busiani gibt alles. Hochkonzentriert tritt er in die Pedalen des Trainingsfahrrads, so schnell er kann. Man sieht kaum, dass er einen besonders eng anliegenden Stiefel trägt. Eine sogenannte Orthese, die seinen gelähmten Fuß unterstützt. Das gibt mir viel mehr Kraft auf den Pedalen. Das ist echt gut für mich. Aus seiner Heimat Avignon im Süden Frankreichs ist Florian ins französische Leistungssportzentrum INSEP in Paris gekommen. Der 33-Jährige hat ein einnehmendes Lächeln, dunkle, wuschige Haare, lacht viel. So achtet man kaum darauf, wie vernarbt seine Haut ist, dass ihm ein Finger fehlt und seine Füße gelähmt sind. Die Folgen eines schweren Unfalls 2013. Wir haben mit Kumpels in einer Motorradwerkstatt gebastelt. Es gab eine Explosion. Wir haben alle Feuer gefangen. Ich leider besonders. 80% meiner Körperoberfläche war verbrannt. Florians Traum ist, bei den Paralympics in Paris dabei zu sein. Er gehört zu den besten Parasportlern der Welt, hat bereits Europa- und Weltmeistertitel im Zeitfahren geholt. Bei den Paralympics treten die Sportler je nach Grad ihrer Beeinträchtigung in unterschiedlichen Klassen gegeneinander an. Florians Orthese unterstützt seinen gelähmten Fuß. Solche Hilfsmittel sind erlaubt, wenn sie dem Sportler keinen künstlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen verschaffen. Solche Anpassungen haben meine Gegner mit ähnlichem Handicap schon lange. Das macht es für mich etwas leichter. Das ist wichtig im Hinblick auf die Paralympics in Paris. Seitdem es die Paralympics gibt, versuchen Sportler, ihre Prothesen und Hilfsmittel zu optimieren. Die nationale französische Sportagentur hat dafür sogar eine Partnerschaft mit dem Flugzeugbauer Airbus abgeschlossen. In einem unscheinbaren Bürogebäude auf dem Airbus-Gelände in Toulouse steht Christophe Debat an einem großen Tisch. Mit einem 3D-Handscanner fährt der Ingenieur eine Unterschenkelprothese ab. Wir können so dank verschiedener digitaler Methoden genau überprüfen, ob das Objekt dem entspricht, was wir designt haben. Das Thema Prothesen liegt ihm persönlich am Herzen. Ihm wurde im Alter von 13 Jahren ein Unterschenkel amputiert. Das Thema ist mir sehr wichtig, weil ich das selbst erlebt habe. Das erste Mal, als ich eine Prothese getragen habe, die dynamisch war, hatte ich Tränen in den Augen. Ich war so froh, wieder joggen zu können. Mit seinem Team arbeitet Christophe an Prothesen für unterschiedliche Sportarten wie Triathlon, Leichtathletik oder Rudern. Sein Team experimentiert auch damit, welche Materialien aus der Luftfahrt man für Prothesen einsetzen kann. Hilfreich seien auch die Erfahrungen aus dem Flugzeugbau. Wir haben einen ganz anderen Blick. Unsere Ingenieure sind ja eigentlich darauf geschult, Probleme im Bereich Luftfahrt zu lösen. Aber das ist genau das Gleiche. Es geht eben um Problemlösung. Und dafür helfen uns unsere Kompetenzen aus der Luftfahrt. Und so können Erfahrungen, zum Beispiel aus dem Bereich Aerodynamik, helfen, um Prothesen leichter oder ergonomischer zu machen.
Friederike Hoffmann über das Feilen an der richtigen Technik vor den Paralympics in Paris. Die Olympischen Spiele sind in vielen Teilen eine altehrwürdige Veranstaltung. Es gibt viele Traditionen wie den Fackellauf und natürlich Sportarten wie den modernen Fünfkampf oder die Leichtathletik, die einfach immer dabei sind. Das IOC möchte aber auch mit der Zeit gehen und die Olympischen Spiele modern halten und integriert dafür immer wieder neue Sportarten in das Programm. Vom Surfen haben wir heute Abend schon gehört. In Paris feiert Breaking oder Breakdance seine Premiere. Maßgeblich daran beteiligt war auch Nils Robitzky alias Storm, einer der Breakdance-Pioniere in Deutschland, unter anderem Weltmeister von 1992. Er hat das IOC und den Tanzweltverband dabei beraten, wie Breakdance olympisch werden kann und hat auch am Wettkampfkonzept für die Youth Olympics mitgearbeitet. Mit ihm hat Marina Schweizer vor der Sendung gesprochen.
Herr Robitzky, in den 80er Jahren war Breaken ja wirklich so eine richtige Jugendkultur, die damit auch verbunden war, so parallel auch zum Hip-Hop. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ich habe 1983 angefangen zu tanzen und das eigentlich über Skateboarder bei mir in der Stadt. Damals, ich komme aus Norddeutschland, ich komme aus Eutin, kleines Nest an der Ostsee. Und da sind wir immer bei einer Sparkasse, sind wir immer rumgeskatet, weil wir da eben auch mit unseren Radios, die musste man noch mit Strom, müsste man die noch versorgen. Da gab es noch keine akkubetriebenen Soundboxes, so wie es die ja heute gibt. Also entweder wir hatten Batterien oder wir konnten irgendwo unser Radio anstöpseln. Und das haben wir dann da gemacht. Und so haben wir dann da die Sommerabende haben wir dann da verbracht. Und da waren dann ein paar Skater, die kamen zurück vom Eurocana Summer Camp in Schweden. Und die haben dann plötzlich so ein paar Moves gemacht, sage ich mal, um eigentlich zu verschleiern, wenn sie vom Brett gefallen sind, sage ich mal. Also einer ist vom Brett gefallen, hat dann Backslide gemacht oder was die meisten Leute unter Moonwalk kennen. Der andere ist hingefallen, hat dann plötzlich auf dem Rücken gedreht und ist dann wieder aufgestanden und aufs Brett gegangen. Also anfangs hatte ich überhaupt keinen Bezug dazu, dass es ein Tanzstil wäre. Und das kam dann erst, als ich die ersten Musikvideos gesehen habe, wie Marco McLaren's Buffalo Girls oder als Flashdance rauskam. Da dann natürlich ganz besonders. Da haben wir dann die Breaker gesehen. Da gab es dann Rocksteady, einen kleinen Ausschnitt, anderthalb Minuten oder so, wo Rocksteady auf der Straße tanzt. So haben wir das miterlebt.
Und dann sind Sie ja so richtig eingestiegen. Also Sie waren ja einer der Top-Breaker in Deutschland, waren ja auch international sehr erfolgreich. War Deutschland dafür ein gutes Pflaster?
Swift Rock, mein Partner und ich, wir waren da schon so zwei Ausnahmefälle. Wir beide waren halt so versessen, was das Tanzen anging, dass wir recht früh schon anfingen zu reisen. Damals gab es von der Bundesbahn her gab's das Tremper-Ticket. Das haben wir uns jeden Monat geholt. Das ist das gleiche wie das Interrail-Ticket, was es heute auch noch gibt, bloß eben aufs Bundesgebiet bezogen. Und da hat man einmal im Monat bezahlt und konnte jeden Zug nehmen, den man wollte. Und so haben wir eigentlich in Zügen gelebt. Und dadurch, dass dann, naja, ich sag mal, in der Schweiz ging es recht gut ab und dann da teilweise in Frankreich und so weiter. Und so sind wir anfangs, sind wir dann immer mit dem Tramper-Ticket so weit gefahren, wie wir konnten. Das bedeutet, in die ersten Städte rein, teilweise bis Basel, manchmal auch bis Zürich durchgemogelt oder so. Und haben dann so die ganzen Breaker in Europa kennengelernt und waren dadurch eigentlich die Ersten, die so eine Art Network geschaffen haben. Innerhalb der ganzen europäischen Staaten als erstes und dann aber eben auch weltweit. Weil wir halt überall alle Leute kannten, auf jede Jam gefahren sind, auf jede Party gefahren sind. Und das Mitte bis Ende der 80er Jahre, wo es eigentlich überall anders komplett bergab ging und alle eigentlich aufgehört haben zu tanzen, weil es halt der Mode nach nicht mehr entsprach.
Das frage ich mich gerade, weil diese Wellen, die gab es ja tatsächlich beim Breaken. Also Breakdance ist ja jetzt auch gerade gar nicht mal so präsent in der Jugendkultur für das Internationale Olympische Komitee. Ist es aber wichtig, dass Jugendkultur Einzug hält und die Sportarten bei Olympischen Spielen nicht zu tradiert werden, auch aus Vermarktungsgründen. Würden Sie sagen, das Internationale Olympische Komitee ist mit dieser Etablierung der Sportart noch rechtzeitig dran für diesen Gedanken?
Also wir reden jetzt hauptsächlich von Deutschland, wenn wir sagen, dass es hier nicht besonders präsent ist. Und das stimmt. Das stimmt, da kann ich nicht widersprechen. Nun bin ich aber auch nach wie vor bin ich international unterwegs. Und dann guckt man sich Länder an wie China, wie Japan, wie Brasilien. Und da ist es massiv.
Und das bedeutet ja, der internationale Gedanke, den das IOC
richtig,
hat.
Richtig, ja natürlich. Na, also auch in den Vereinigten Staaten ist es auch nicht besonders groß. Also eigentlich ganz im Gegenteil. Wir meckern eigentlich die ganze Zeit darüber, dass da kein Nachwuchs kommt. Aber nun geht es hier auch nicht mehr um Jugendkultur, sondern ich sag mal, ich persönlich, ich bin 55 Jahre, bin immer noch aktiv, auch als Choreograf hauptsächlich tätig. Aber die meisten Breaker, die sind über 30, würde ich jetzt sagen, also auf dem Planeten. Die wirklich auch selber noch aktiv tanzen. Klar sind die aus dem Alter raus, jetzt aktiv bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Aber selbst die wären nicht mehr jugendlich, sage ich mal so. Also die Hauptathleten, die jetzt, ich sag mal, ganz oben sind, die sind alle Anfang 30.
Eine Kultur ist es auf jeden Fall, wenn auch vielleicht keine Jugendkultur mehr. Diese Kultur, die ja so zumindest für Außenstehende immer so auch vom Freestyle irgendwie gelebt hat, ist das überhaupt sinnvoll, die in einen olympischen Wettbewerb zu gießen?
Also der Freestyle, die Improvisation ist natürlich ein ganz wichtiger Part davon. Wenn man das berücksichtigt und das zur Regel macht, und sagt, das ist mit das Wichtigste, dann funktioniert es natürlich. Weil dann ist es natürlich Bestandteil von den Regeln, die beachtet werden müssen, wenn dann die einzelnen Acts, sag ich mal, oder die einzelnen Performances, wenn die beurteilt werden müssen.
Sie waren ja selbst beteiligt daran, haben mitberaten, auch als Breaking in den olympischen Wettbewerb eingeführt worden ist, für die Olympischen Jugendspiele ja zunächst. Ist da auf die Bedürfnisse der Szene geachtet worden?
Anfangs auf jeden Fall. Danach hat das WDSF hat sich so ein bisschen davon verabschiedet und hat eigentlich hat nicht mehr wirklich auf die Breaker gehört, was sehr schade ist. Aber naja, ich sag mal, am Schluss muss ich ganz ehrlich sagen, Paris wird super. Da mache ich mir keine Gedanken. Fraglich wird es, wie es dann weitergeht, weil in Los Angeles findet Breaking ja schon wieder nicht mehr statt, weil die WDSF eben am Schluss dann doch nicht so gearbeitet hat, wie sie hätte arbeiten sollen.
Sie klingen jetzt recht zuversichtlich, auch was die Sache mit Olympia angeht. Würden Sie sagen, dass das auch so die Szene an sich repräsentiert oder ist man da ähnlich, wie es beim Skaten war, doch auch recht kritisch?
Oh, wir sind absolut kritisch. Wir sind absolut kritisch und das aber vor allem eben auch, weil wir vertreten werden von einem Verband, der eigentlich mit Breaking überhaupt nichts zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil eigentlich eher kolonialistische Züge hat. Latin und Ballroom ist ja so entstanden, dass man eigentlich Tänze von den Straßen aus Südamerika genommen hat, die vereuropäisiert hat, um sie Ballroom-fähig zu machen sozusagen. Also die Roundiness aus den Tänzen rauszunehmen, sie sauber zu machen und dann den europäischen Jugendlichen zu präsentieren. Das war der Grundgedanke. Und natürlich hatten wir von Anfang an Angst, dass die WDSF genau das Gleiche mit Breaking machen würde. Aber dafür haben wir im Endeffekt gesorgt, dass das so nicht passiert.
Sagt Nils Rupitzky alias Storm über das Debüt von Breakdance bei den Olympischen Spielen in Paris. Ein halbstündiges Feature zu dieser Sportart finden Sie auch in der DLF-Audiothek-App. Und das war Sport am Feiertag an diesem Pfingstmontag mit einem Schwerpunkt zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. In 67 Tagen steigt die Eröffnungsfeier und auch wir hier im Deutschlandfunk werden die Spiele natürlich begleiten. Mehr Hintergründe finden Sie in der DLF-Audiothek-App und auf deutschlandfunk.de/sport. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen für das Interesse und bei Marina, die diese Sendung maßgeblich heute konzipiert hat. Ich bin Christian von Stülpnagel und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feiertagabend.